Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob die Aktivität Ihres eigenen Gehirns vielleicht hörbar gemacht werden kann?
Ja, und ob das dann womöglich sogar therapeutisch wirken könnte?
Genau das ist unser Thema heute. Eine Methode, die Klänge nutzt, abgeleitet aus Ihrem ganz persönlichen EEG. Klingt doch faszinierend, oder? Grundlage unserer heutigen Betrachtung ist ein Vortrag von Bruno Fricker aus dem Jahr 2004, Titel »Vegetative Umstimmung durch wiederholt abgehörte EEG-basierte Muster«. Unsere Aufgabe ist es jetzt, für Sie mal aufzudröseln, wie dieses Verfahren in Studien, auch Psychophonie genannt, funktionieren soll, also welche Effekte werden ihm zugeschrieben und, ganz wichtig, welche Belege führt dieser Vortrag dafür an.
Ja, stellen Sie sich das mal ganz konkret vor. Sie lauschen Klängen, die direkt aus der elektrischen Aktivität Ihres Gehirns gewonnen wurden. Und zwar aus einem Moment, in dem Sie entspannt waren, frei von Beschwerden. Die Kernidee, die wir heute für Sie beleuchten, könnte das wiederholte Hören dieser, naja, ureigenen Muster Ihr Wohlbefinden beeinflussen.
Okay, gehen wir der Sache mal auf den Grund. Wie wird denn aus gemessenen Hirnströmen eine hörbare Klangsequenz? Das klingt ja erstmal nach einem ziemlich komplexen Vorgang.
Das ist es auch. Der Prozess ist tatsächlich mehrstufig, wie im Vortrag beschrieben. Alles beginnt mit einer etwa 17-minütigen EEG-Aufzeichnung.
Okay.
Wichtig hierbei, Sie sind wach, ja, sitzen entspannt mit geschlossenen Augen und befinden sich idealerweise in einem beschwerdefreien Zustand. Es werden über standardisierte Platzierungen auf dem Kopf, die Quelle nennt hier C3, C4, T3, T4, gegen CZ die Hirnströme abgeleitet. Damit will man so ein umfassendes Bild der Aktivität bekommen. Dieses Grundmuster, so zumindest die Annahme im Vortrag, wird maßgeblich vom Thalamus generiert. Und es wird von anderen Hirnregionen wie dem retikulären System und dem limbischen System moduliert.
Verstehe. Und parallel dazu passiert noch was, oder?
Genau. Gleichzeitig, also noch während dieser einmaligen Sitzung, da erfolgt ein zweiter wichtiger Schritt. Sie wählen Klänge aus. Aus einer Palette von 50 vorgegebenen MIDI-Klängen, das sind quasi digitale Bausteine für Instrumentenklänge, wählen Sie 4 aus.
Die mir am besten gefallen.
Ja, die Ihnen persönlich am angenehmsten erscheinen. Der Vortrag betont auch, dass diese Auswahl sorgfältig sein sollte. Man hört die resultierende Klangfolge ja sehr, sehr häufig. Im Vortrag ist von bis zu 1000 Mal pro Jahr die Rede.
1000 Mal? Wow. Okay, da müssen die Klänge wirklich passen. Und was geschieht dann mit dem EEG und den Klängen? Wie wird daraus die Musik?
Also das aufgezeichnete Roh-EEG wird im Labor nachbearbeitet. Zuerst werden Störsignale, Artefakte nennt man die, rausgefiltert.
Mhm.
Dann sucht man einen möglichst repräsentativen, homogenen Abschnitt dieses Wohlfühl-EEGs aus. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt, die Umwandlung. Mittels einer sogenannten Spektralanalyse werden Sekunde für Sekunde bestimmte Frequenzbänder isoliert.
Welche sind das?
Der Vortrag nennt hier explizit Beta- und Theta-Wellen. Die werden isoliert und dann miteinander verrechnet. Das Ergebnis ist ein zeitliches Schwankungsprofil.
Ein Schwankungsprofil, okay.
Ja, und dieses Profil, das fungiert dann gewissermaßen als dynamische Partitur. Es steuert an einem digitalen Mischpult die tonalen und rhythmischen Veränderungen. Wenn man dieses Steuerungsprofil nun mit den 4 Klängen kombiniert, die Sie selbst ausgesucht haben, entsteht ein Klangfluss.
Genau.
Ein 4-stimmiger Klangfluss. Die relative Gestalt dieses Klangflusses, also das Auf und Ab von Tönen, der Rhythmus, soll laut Quelle ausschließlich von den Schwankungen in ihrem spezifischen Beta- und Theta-EEG abhängen.
Das Resultat ist also eine Art persönlicher Soundtrack des eigenen entspannten Gehirns. Auf CD gepresst.
Genau das ist die Idee. Eine etwa 10-minütige Audio-CD. Der Vortrag hebt hervor, dass diese Aufnahme nichts Fremdes enthalte, sondern sie repräsentiere ihr individuelles Wohlfühlzustands-EEG. Wobei der Autor fairerweise einräumt, dass man dies zumindest psychologisch so auffassen könne, falls die rein technische Behauptung auf Skepsis stößt.
Okay, es ist ihr ganz persönliches Klangmuster, verstanden. Und wie soll man diese individuelle Klang-CD dann im Alltag einsetzen? Wie ist da die Empfehlung?
Die Empfehlung aus dem Vortrag lautet, 3-mal täglich anhören. Morgens direkt beim Aufwachen, abends beim Einschlafen und wenn möglich noch einmal in der Mittagspause.
Dreimal täglich.
Ja. Und beim Hören selbst gibt's ein paar interessante Aspekte. Es heißt zum Beispiel, es sei keine besondere Meditationsanstrengung nötig, auch keine Autosuggestion oder so.
Ah.
Einfaches, passives Zuhören genüge. Allerdings wird empfohlen, sich beim Hören bewusst zu machen, das ist mein EEG, als ich mich wohlfühlte.
Ach so, diese kognitive Verknüpfung scheint schon wichtig zu sein.
Das scheint eine Rolle zu spielen. Und was auch praktisch ist, wenn keine Zeit zum Ruhen da ist, könne man die CD auch nebenbei hören. Also während man einer leisen Tätigkeit nachgeht.
Das klingt wirklich auffallend unkompliziert. Sehr alltagstauglich, finde ich. Gerade im Vergleich zu manch anderen Entspannungstechniken, die ja oft aktives Üben erfordern.
Genau dieser Punkt wird im Vortrag als wesentlich herausgestellt. Die Anwendung wird basierend auf Erfahrungen aus mehreren tausend Anwendungen laut Quelle als anspruchslos beschrieben und meistens auch als angenehm. Das Argument ist dann, das erhöht die sogenannte Compliance.
Die Bereitschaft ist auch wirklich zu tun.
Exakt. Die Bereitschaft, die Methode regelmäßig anzuwenden. Während andere Entspannungstechniken vielleicht Willenskraft erfordern, die gerade bei Beschwerden oder Stress schwer aufzubringen ist, greift man hier wohl leichter zum Kopfhörer. Die Motivation ist halt die Aussicht auf mühelose, schnelle Entspannung und, so die Theorie, eine vegetative Regularisierung.
Die Logik der Quelle ist also, Einfachheit und Angenehmheit führen zu besserer Therapietreue. Das ist ein wichtiger Punkt in der Praxis. Aber die entscheidende Frage bleibt ja, gibt's denn über dieses angenehme Hörerlebnis hinaus auch, naja, handfeste Belege für eine spezifische Wirkung?
Ja, da führt der Vortrag eine Studie als Beispiel an. Eine sogenannte prospektive Kohortenstudie.
Das heißt, man hat Leute über Zeit begleitet.
Genau. Eine Gruppe von Menschen über einen längeren Zeitraum begleitet, um zu sehen, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Die Studie wurde vom Kantonsspital Glarus durchgeführt und schon 1999 in der medizinischen Fachzeitschrift Praxis veröffentlicht. Untersucht wurde die Wirkung der Methode bei Patientinnen und Patienten, die unter Migräne oder Mischkopfschmerz litten, also chronische Kopfschmerzen hatten.
Und wie sah die Studie aus?
Das Design sah vor, 46 Probanden über 12 Monate zu begleiten. Man hat systematisch erfasst, wie sich relevante Parameter veränderten, also Intensität der Kopfschmerzen, Häufigkeit, Dauer der Attacken, auch typische Begleitsymptome wie Übelkeit oder Lichtempfindlichkeit und auch der Verbrauch von Schmerzmedikamenten wurde dokumentiert.
Okay, 12 Monate Beobachtung. Und was zeigten die Daten am Ende? Konnte man eine Veränderung feststellen?
Ja, die Ergebnisse, wie sie im Vortrag dargestellt werden, zeigen ein interessantes Muster. Nach nur einem Monat war der Effekt wohl noch eher gering.
Überschaubar.
Mhm. Aber nach 3 Monaten regelmäßiger Anwendung zeichnete sich wohl schon eine sehr deutliche Besserung ab. Und dieser positive Trend setzte sich fort. Die Besserung verstärkte sich weiter über die Monate 6 und 9. Besonders auffällig, so zeigt es ein Diagramm im Vortrag, war wohl eine weitere markante Verbesserung im Kollektiv zwischen dem 9. und 12. Monat.
Wirklich? Sogar am Ende nochmal ein Sprung?
So wird es dargestellt, ja. Das Fazit der Studie lautete entsprechend, nach einem Jahr Anwendungszeit hatten etwa 6 von 10 der teilnehmenden Personen eine Besserung ihrer gesamten Beschwerdesymptomatik von mindestens 50% erreicht.
6 von 10?
Ja. Die Quelle merkt dazu an, dass viele dieser Patienten diesem Musikament, so wird es dort genannt, über Jahre treu blieben und oft keine weiteren Maßnahmen gegen ihre Migräne mehr benötigten.
6 von 10 mit einer Halbierung der Beschwerden, das ist für eine chronische Erkrankung wie Migräne ja wirklich eine bemerkenswerte Zahl. Was ich interessant finde, ist dieser langsame, sich steigernde Effekt über Monate. Das klingt weniger nach einem schnellen Ich-entspanne-mich-Effekt, sondern mehr nach, wie interpretiert die Quelle diesen Verlauf?
Genau das. Das wird als Hinweis auf einen Lernprozess gedeutet. Die Quelle spricht von einer Art auditorischer Verhaltenstherapie. Die Idee ist, dass sich die Wirkung langsam aufbaut und, ja, festigt. Übrigens mussten die Teilnehmer nur im 1. Monat strikt 3-mal täglich hören.
Ach so.
Ja. Danach konnten sie die Häufigkeit selbst an ihre Bedürfnisse anpassen. Die Nachhaltigkeit des Effekts, auch bei reduzierter Hörfrequenz, stützt diese Interpretation eines Lerneffekts.
Hier wird's jetzt aber wirklich spannend. Also die große Frage, die sich bei solchen Ergebnissen ja immer stellt, ist es tatsächlich entscheidend, dass die Klänge vom eigenen EEG stammen? Oder hätte vielleicht irgendein ähnlich strukturierter, aber sagen wir fremder Klang, eine vergleichbare Wirkung erzielt? Die klassische Placebo-Frage. Gibt's dazu Untersuchungen?
Exakt diese kritische Frage war Gegenstand einer weiteren Studie, die im Vortrag zitiert wird. Und hier wurde methodisch, der Goldstandard angewendet.
Doppelblind. Placebo-kontrolliert.
Genau. Eine doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie. Das heißt, weder die Teilnehmer noch die Forscher, die die Daten auswerteten, wussten, wer die echte Behandlung bekam, also die Klänge vom eigenen EEG, und wer eine Scheinbehandlung, die Placebo-Klänge. Das ist ja wichtig, um reine Erwartungseffekte auszuschließen.
Absolut.
Diese Studie wurde von Neurologen und Forschern aus Salzburg, Erlangen und Berlin gemeinsam durchgeführt. Publiziert 2002 im Journal of Neurotherapy. Das Ziel war klar formuliert: objektiv testen, ob die therapeutische Wirkung der Klänge aus dem patienteneigenen EEG, die Währunggruppe nennt man das, signifikant besser ist als die Wirkung von Placebo-Klängen.
Und wie sahen die Placebos aus? Konnte man die unterscheiden?
Nein, die wurden ziemlich raffiniert hergestellt. Sie basierten auf zufällig generierten Pseudo-EEGs und waren, laut Quelle, für das Gehör nicht von den echten individuellen Klangmustern zu unterscheiden.
Also ein wirklich fairer Vergleich unter strengen Bedingungen. Wie lief die Studie ab und was wurde gemessen?
Es gab 19 Probanden in der Virum-Gruppe, also mit den echten EEG-Klängen, und 13 in der Placebo-Gruppe. Alle wurden nach definierten Kriterien an einer Kopfschmerzambulanz in Salzburg ausgewählt. Nach einer vierwöchigen Vorbereitungsphase, EEG ableiten, CDs erstellen etc. folgte eine 12-wöchige Behandlungsphase. In dieser Zeit hörten die Teilnehmer ausschließlich entweder ihre Verum oder ihre Placebo-CD. Dann hat man die Werte von vorher mit denen nachher verglichen.
Und das Ergebnis? Der direkte Vergleich zwischen echten EEG-Klängen und Placebo-Klängen?
Gemessen wurde der Effekt hauptsächlich mit dem Gießener Beschwerdebogen, kurz GBB. Das ist ein etabliertes Standardinstrument in der medizinischen Forschung.
Wofür?
Zur Erfassung subjektiver körperlicher Beschwerden. Er deckt verschiedene Bereiche ab: Erschöpfung, Magenbeschwerden, diverse Schmerzzustände, eben auch Kopfschmerzen und Herzbeschwerden. Daraus wird auch ein Gesamtwert für den allgemeinen Beschwerdedruck berechnet.
Okay, und was kam raus?
Das Resultat nach den 12 Wochen war ziemlich deutlich. Die Gruppe, die die Klänge aus ihrem eigenen EEG hörte, die Ferum-Gruppe, zeigte in allen erfassten Kriterien des GBB stärkere Verbesserungen als die Placebo-Gruppe.
In allen?
In allen Bereichen, ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Bei 3 spezifischen Bereichen war dieser Unterschied statistisch signifikant.
Nämlich?
Bei den Kopfschmerzen, bei den Magenbeschwerden und beim Gesamtbeschwerdedruck.
Das ist ja interessant. Das deutet also laut dieser Studie darauf hin, dass es tatsächlich einen spezifischen Effekt der individualisierten Klangmuster gibt. Einen Effekt, der über eine allgemeine Placebo-Reaktion hinausgeht, zumindest bei diesen Beschwerdebildern. Das wirft natürlich die Frage auf, was genau könnte diesen Unterschied machen? Welcher Mechanismus steckt dahinter, wenn es nicht nur einfache Entspannung oder Placebo ist? Hat der Vortrag dazu eine Hypothese?
Ja, und das führt uns zum zentralen Konzept, das Bruno Fricker in seinem Vortrag postuliert, die sogenannte vegetative Umstimmung.
Vegetative Umstimmung. Okay.
Die Grundidee ist, dass die Wirkung tiefer ansetzt als bei einer rein bewussten Entspannung. Argumentiert wird, dass gerade die langsame Entwicklung der Wirkung über Monate, die Linderung von Schmerzen und die signifikante Beruhigung im Magen-Darm-Bereich, wie sie die Placebo-Studie zeigte, dass das auf Veränderungen im zentralen vegetativen Nervensystem hindeutet.
Dem autonomen Nervensystem.
Genau. Das steuert ja unsere unbewussten lebenswichtigen Körperfunktionen. Herzschlag, Atmung, Verdauung, Stressreaktionen. Eine Umstimmung auf dieser Ebene würde bedeuten, dass sich hier durch die wiederholten spezifischen Reize etwas grundlegend neu einpegelt. Dass das System etwas lernt, sozusagen.
Eine Umstimmung des vegetativen Nervensystems durch Klänge, die vom eigenen Gehirn abgeleitet sind. Wie soll man sich das vorstellen? Gibt es dafür Irgendwelche Anhaltspunkte?
Der Vortrag zieht da eine interessante Parallele zur frühkindlichen Entwicklung. Genauer gesagt zur Zeit im Mutterleib.
Aha.
Es wird auf Forschungen zur pränatalen akustischen Wahrnehmung verwiesen. Demnach zeigen schon Föten messbare vegetative Reaktionen, also körperliche Antworten wie Änderungen der Herzfrequenz auf Schallreize in der Gebärmutter. Sie bilden sogar Gedächtnisspuren und Gewöhnungseffekte für wiederkehrende Geräusche aus.
Obwohl das Gehirn noch gar nicht reif ist.
Genau. Und das alles, obwohl die Hirnareale, die wir für die bewusste Verarbeitung von Musik brauchen, also Teile der Großhirnrinde, in diesem Stadium noch gar nicht voll ausgereift sind. Das wird als Beleg dafür gesehen, dass das Gehör offenbar einen sehr direkten, vielleicht sogar archaischen Zugang zum vegetativen System hat. Einen Zugang, der auch ohne höhere kognitive Verarbeitung funktioniert.
Faszinierend.
Als weiteres Beispiel aus der Praxis wird die Erfahrung eines Musiktherapeuten angeführt. Dieser konnte wohl bei einem Wachkoma-Patienten, der gelähmt war, motorische Reaktionen beschrieben als eine Art Tanzen auslösen.
Wie?
Indem er sich mit Klängen und Gesang auf den Atemrhythmus des Patienten einschwang. Auch das interpretiert der Vortrag als Hinweis auf unbewusste Resonanzeffekte über das Gehör, die das Vegetativum beeinflussen.
Das sind tatsächlich faszinierende Hinweise auf eine tiefgreifende Verbindung zwischen Hören und körperlicher Regulation. Das scheint ja weit über das bewusste Musikerleben hinauszugehen.
In der Tat. Die Schlussfolgerung im Vortrag von Fricker lautet daher, der therapeutische Nutzen dieser EEG-basierten Klangmethode könnte in der Möglichkeit liegen, über die Hörbahn einen resonanten, also mitschwingenden Einfluss auf das Neurovegetativum zu nehmen. Diese Methode, so die Behauptung, mache diesen Zugang systematisch und auf eine für den Anwender sehr einfache, unkomplizierte Weise nutzbar.
Es ginge also um eine gezielte Beeinflussung fundamentaler Regulationsprozesse durch sehr spezifische, individualisierte Klangreize.
Genau, darum geht es in der Hypothese.
Gut, fassen wir die Kernpunkte unserer heutigen Erkundung für Sie noch einmal zusammen. Wir haben uns eine Methode angesehen, bei der personalisierte Klänge, abgeleitet aus dem EEG in einem entspannten Zustand, therapeutisch eingesetzt werden, insbesondere bei Migräne und verwandten Beschwerden. Die dazu im Vortrag vorgestellten Studien, darunter eine placebo-kontrollierte Untersuchung, liefern Hinweise darauf, dass diese Methode eine Wirkung entfalten könnte. Eine Wirkung, die über einen reinen Placebo-Effekt hinauszugehen scheint.
Ja, und was dabei besonders hervorsticht, ist eben diese Hypothese der vegetativen Umstimmung. Es geht laut dieser Theorie eben nicht nur um die kurzfristige Entspannung, die wir vielleicht alle von angenehmer Musik kennen. Es geht vielmehr um die Möglichkeit längerfristiger, ja erlernter Anpassungen im autonomen Nervensystem, also in den unbewussten Schaltzentralen unseres Körpers. Angestoßen, so die Idee, durch das wiederholte Hören dieser ganz spezifischen aus dem eigenen Körper stammenden Klangmuster.
Und das lässt uns mit einer wirklich spannenden Frage zurück, über die Sie vielleicht noch ein wenig nachdenken möchten. Wenn Klänge, die sozusagen aus unserem eigenen Inneren kommen, unsere Physiologie auf diese Weise beeinflussen können, welche anderen, vielleicht ebenso subtilen Reize aus unserer alltäglichen Umgebung prägen dann möglicherweise ganz unbewusst unser Wohlbefinden, unser Stresslevel, unsere Gesundheit?
Eine gute Frage.
Und könnten wir vielleicht lernen, unsere sensorische Umgebung, also die Klänge, die Lichter, die Gerüche um uns herum, bewusster und gezielter zu gestalten, um unsere Gesundheit auf ähnliche, bisher vielleicht ungeahnte Weise zu fördern? Definitiv. Stoff zum Nachdenken. Wir hoffen, diese gemeinsame Betrachtung der Quellen war aufschlussreich für Sie.